und diejenigen, die den Saal verlassen wollen, den auch zügig zu verlassen. Die Urnen werden um 15.34 Uhr geschlossen. So, wir würden dann mit der Aussprache beginnen. Für die Bundesregierung hat das Wort die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Beer.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Zeit stand neulich ein sehr schöner Vergleich. Da stand drin, der Haushalt sei, Zitat, so etwas wie das Selbstporträt einer Regierung. Ich finde, es ist ein sehr schöner Gedanke, aber der Haushalt des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist noch deutlich mehr als das. Noch mehr als ein Selbstporträt, weil er schon so etwas wie ein Fenster ist, durch das wir in die Zukunft unseres Landes blicken können. Das ist eine sehr große Ambition der Bundesregierung, gerade in diesem Haushalt sich auch sehr stark eben mit investiven Maßnahmen zu beschäftigen. Und ich darf das auch an ein paar Feldern vielleicht mal verdeutlichen. Erstes Beispiel, die Quantentechnologien. Wir haben 2025, wenn man sich anschaut, dass genau vor 100 Jahren Werner Heisenberg die Quantenmechanik mathematisch beschrieben hat und wir sie seit 100 Jahren auch erforschen und trotzdem erst einen Bruchteil davon kennen. Und trotzdem hat die Quantentechnologie unser aller Leben dermaßen verbessert, aber viele wissen gar nicht, wie. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo haben Sie das zum Einsatz, wo haben Sie das in Ihrem täglichen Leben, müsste man vielleicht erst mal überlegen, aber es fängt an, mit der Atomuhr, geht weiter mit dem Laser oder GPS, was wir sicherlich fast alle täglich nutzen oder was wir zum Glück nicht alle täglich nutzen, persönlich das MRT. Aber das ist alles erst der Anfang, weil das Potenzial immer noch riesig ist, vor allem auch die wirtschaftlichen Prognosen. Studien sagen, dass es eine Wertschöpfung von bis zu 2 Billionen Dollar geben kann, alleine in den nächsten 10 Jahren und das alleine im Quantencomputing, allein in den Branchen Chemie, Biowissenschaften, Finanzen und Mobilität. Das heißt, die Forschung von heute ist definitiv auch die Wertschöpfung von morgen. Und was ist Forschung noch? Gerade in diesen Tagen ist Forschung natürlich ein ganz, ganz großer Garant auch unserer Freiheit. Wenn wir es richtig angehen, wenn wir diese Schlüsseltechnologien auch aktiv mitgestalten, wenn wir sie beherrschen. Und wer aber diese Freiheit möchte, und ich bin mir sicher, wir wollen alle diese Freiheit, dann brauchen wir eben eine eigene Stärke, wir brauchen eine eigene technologische Souveränität. Aber wie unterfüttern wir diese Ambitionen? Ambitionen sind schön, aber wenn sie nicht hinterlegt sind, schwierig. Wir haben für das Jahr 2025 jetzt einen Kernhaushalt angemeldet von 22,4 Milliarden. Und schon heute ist klar, dass es, wenn alles gut geht, wir bis zum Ende dieser Legislaturperiode für die Themen des BMFTR noch mal insgesamt 1 Milliarde zusätzlich investieren können, beispielsweise für die Raumfahrt, ich komme da am Schluss noch drauf, für die Gewinnung kluger Köpfe aus dem Ausland, aber auch für Zukunftsbranchen wie beispielsweise Games. Der Kernhaushalt ist das eine. Wir haben on top noch die Möglichkeit, mit 6,4 Milliarden Euro im Sondervermögen auch noch für Forschung und Entwicklung durch das BMFTR eins draufsetzen zu können. Und das Gleiche gilt mit dem KTF, mit dem Klima- und Transformationsfonds, 4,3 Milliarden für die Energieforschung, für die Batterieforschung. Und da ist es auch besonders schön, gerade was den KTF betrifft, da sollten die Förderlinien eigentlich auslaufen. Jetzt laufen sie weiter, sie steigen sogar noch an. Und deswegen finde ich schon, dass man einen Strich drunter machen kann und sagen kann, dieser Haushalt ist vor allem eines, er ist investiv und er ist Zukunft pur, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wo und wie investieren wir jetzt konkret? Einmal in unser Herzstück, die Hightech-Agenda, eine ganz kraftvolle Offensive für Innovation, gerade bei den Schlüsseltechnologien, die für uns Priorität haben sollen. Das ist neben der Quantentechnologie die künstliche Intelligenz, die Mikroelektronik, die Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energie sowie klimaneutrale Mobilität, weil sich genau an diesen Forschungsfeldern die Zukunft entscheidet. Sind das die einzig wichtigen? Nein, aber das sind jetzt mal die 6 Schlüsseltechnologien. Und selbstverständlich geht es auch bei anderen Themen wichtig weiter, beispielsweise in der Gesundheitsforschung. Und da ist, wie Sie mir wissen, beispielsweise auch sehr wichtig, dass wir die Forschungsmittel für die Frauengesundheit nach und nach aufbauen. Wir sind jetzt beim Thema Endometriose schon einen Schritt weiter. Weiteres wird noch folgen. Aber da möchte ich auch eben, dass nicht ein Thema immer gegen ein anderes ausgespielt wird. Wenn man sich jetzt die Hightech-Agenda anschaut, dann ist es unser Fahrplan für mehr Tempo, für mehr greifbare Erfolge. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass unser Haushalt so ein Fenster ist in die Zukunft. Und was sehen wir noch, wenn wir durch dieses Fenster schauen? Wir sehen beispielsweise, wie Sie im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD gut sehen können, durch dieses Fenster das große Thema AI Gigafactory. Wir sehen die Quantenhöchstleistungsrechner, wir sehen den ersten Fusionsreaktor. Und all das wird eingebettet sein in ganz starke Ökosysteme in Deutschland, in starke Hightech-Cluster und in starke Regionen. Weil das für uns eben die Grundlage ist für Innovation, für Wachstum, für technologische Souveränität. Aber natürlich, das Ganze ist und bleibt wichtig als Wissenschaftssystem als Ganzes. Also Exzellenz, ja, Vielfältigkeit auch mit starken Hochschulen, aber auch, und das ist was besonders Schönes in Deutschland, mit einer ganz starken außeruniversitären Forschung. Wir wollen größtmögliche Verlässlichkeit auch mit diesem Haushalt schaffen, größtmögliche Transparenz auch für Karrieren in der Wissenschaft. Da sind wir mit Hochdruck dran, auch mit einer deutlichen Reform des BAföG. Und auch wenn das BAföG erst im nächsten Jahr auf der Agenda steht, möchte ich es heute auf jeden Fall schon ansprechen, weil es so wichtig ist, um unerwähnt zu bleiben, genauso wie die anderen wichtigen Brot- und Butter-Themen, sehr höflich gemeint, wie Hochschulbau, die genauso wichtig sind. Ich darf aber jetzt noch mal ein Programm ansprechen, was für uns von großer Bedeutung ist, unser 1000-Köpfe-Plus-Programm. Da wollen wir internationalen Top-Forschern, Top-Talenten exzellente Bedingungen bieten, eben noch mal als sicherer Hafen der Wissenschaftsfreiheit. Und da gibt es ganz viele schöne Beispiele, wenn ich eine Astrophysikerin zitieren darf, Lisa Kaltenegger, die auch sagt, dass Nationalitäten an der Stelle keine Rolle spielen, weil wenn sie auf internationalen Konferenzen ist, dann stehen nicht die Deutschen, die Franzosen oder die Amerikaner zusammen, sondern eben die Sonnenphysiker, die Planetenforscher oder die Schwarze-Löcher-Experten. Und ich glaube, da können wir in Deutschland ein ganz, ganz sicherer Hafen sein, und das wollen wir unterstützen als Bundesregierung. Und ich erlebe momentan ganz oft, dass immer gefragt wird, oh, jetzt hat das Ministerium auch das Wort Raumfahrt im Namen. Was ist eigentlich mit dieser Raumfahrt? Gibt es nichts Wichtigeres, worum ihr euch kümmern könnt? Braucht es das überhaupt, diese zusätzlichen Milliarden, dieser finanzielle Kraftakt? Ist es das wirklich wert? Und diese Frage, ja, ist schon mal die richtige Antwort, aber das war jetzt schon vorweggenommen. Die Frage stellt sich nämlich nicht nur im Jahr 2025, sondern die Frage hat sich zum Beispiel 1983 ein ganz anderer Mann schon gestellt, und zwar Ulf Merbold, saß in Cape Canaveral, rückwärts hängend, festgeschnallt in seinem Pilotensitz, 30 Meter über dem Boden, hat eine Stunde warten müssen und wusste, dass er in einer Stunde als erster westdeutscher Mensch ins All losfliegen wird. Da wird eine Stunde zur Ewigkeit, und dann hat er dran gedacht, an die 6 Jahre harten Trainings, an die Milliarden Dollar, an die D-Mark, in denen er saß, und hat sich gefragt, war es das wirklich wert? Und er hat in seinem Erlebnisbericht die gleiche Antwort gefällt, ja, das war es wert, und wie und warum? Weil er gesagt hat, Astronomie, Atmosphärenphysik, Erdbeobachtung, Biologie, Medizin, Materialforschung. Also die Mission hat eine unglaubliche wissenschaftliche Ernte eingefahren, nach nur 9 Tagen im All. Eine Ernte, die es auf der Erde wahrscheinlich auch nach 900 Tagen noch nicht gegeben hätte, vermutlich nie. Und jetzt müssen wir gar nicht nach 1983 zurück und zu Ulf Merbold, obwohl das sehr beeindruckend ist, das mal zu lesen. Auch heute ist das Potenzial der Raumfahrt noch nicht ansatzweise ausgeschöpft. Heute haben wir eine neue Raumfahrernation, großartige Männer, großartige Frauen. Einer unserer Top-Astronauten, Alexander Gerst, hat das kürzlich wieder so treffend gesagt, dass der Mond unser 8. Kontinent ist. Und nur 3 Tage Flugzeit entfernt, und wir wissen noch so gut wie nichts über den Mond. Und jetzt, wo der Weltraum immer mehr zum Wirtschaftsraum wird und entscheidend für unsere Sicherheit und Verteidigung ist, da finde ich, dürfen wir eben nicht reglos an diesem Fenster stehen und nur rausschauen, sondern wir müssen diesen Zukunftsraum auch ganz, ganz dringend erobern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Erfolg wird uns an der Stelle nicht einfach zufallen, aber ich glaube, er ist jede Anstrengung wert. Das BMFTR mit seinem neuen Zuschnitt bündelt dafür die Zukunftsthemen von der Forschung über die Technologie zur Raumfahrt, damit es auch vorangeht für Deutschland. Und dieser Haushalt kann die nötigen Kräfte freisetzen. Davon bin ich überzeugt, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das alle gemeinsam in Angriff nehmen. Ganz herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte für die AfD-Fraktion, Nicole Höchst.
Werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten hier in erster Lesung den Haushalt des Fortschrittsministeriums, das Deutschland mit seiner Zukunft verbinden soll. Doch dieser Haushaltsentwurf für Forschung, Technologie und Raumfahrt droht angesichts der Herausforderungen, Deutschland im globalen Innovationswettlauf zurückfallen zu lassen. Der Etat unseres Fortschrittsministeriums beträgt rund 22,4 Milliarden Euro, verzeichnet also einen dünnen Anstieg. Große Posten sind mit jeweils geringfügigem Aufwuchs im Vergleich zu 2024 jeweils gerundet. 2 Milliarden für BAföG, 2,1 Milliarden für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1,3 Milliarden für die Max-Planck-Gesellschaft, 3,1 Milliarden Euro für die Helmholtz-Gemeinschaft. Ihre Hightech-Agenda für KI, Quantentechnologie und Biotechnologie ist ehrgeizig, aber mit 72 Millionen Euro Aufwuchs bis und weiteren 291 Millionen Euro Aufwuchs bis 2029 schlicht unterfinanziert. Zum Vergleich, die USA investieren jährlich 20 Milliarden Dollar in KI. Die Expertenkommission Forschung und Innovation kritisiert also lapidar, dieses Budget reicht nicht, um das Ziel von 3,5% des BIP für Forschung und Entwicklung bis 2030 zu erreichen. Deutschland liegt bei 3,1%, Stand 2023, während Südkorea 4,9% investiert. Meine Damen und Herren, die COA investiert offensichtlich lieber in Migration und Bürgergeld. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber mich macht diese Prioritätensetzung immer wieder sprachlos, meine Damen und Herren. Das 1000-Köpfe-Programm zur Anwerbung internationaler Forscher bleibt ohne ausreichende Mittel eher wirkungslos. Und wenn dann auch noch die Lebenshaltungskosten und die Lebensgefahr qua Messer in Deutschland stetig steigen, während auf der anderen Seite die Bildungsqualität in Schulen stetig sinkt, trägt das nicht gerade zur Attraktivität des Standorts Deutschland bei, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, hochqualifizierte Kräfte verlassen zu Hunderttausenden unser Land. Warum denn bloß? Das Raumfahrtbudget, Sie haben es erwähnt, 2,3 Milliarden Euro, ist solide, aber unambitioniert. Der Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie fordert völlig zu Recht mehr Investitionen, um bei Trägerraketen oder Satellitensystemen den Anschluss nicht zu verlieren. Die USA fördern durch staatliche Aufträge Innovationen, etwa über NASA oder SpaceX, während wir alleine auf europäische Kooperation wie die ESA setzen. Nationale Impulse fehlen. Die Ressorttrennung von Bildung und Forschung ist ein böser strategischer Fehler. Die Hochschulrektorenkonferenz, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und nicht zuletzt die AfD-Fraktion warnen eindringlich. Diese verhängnisvolle Trennung gefährdet die Einheit von Bildung und Forschung. Meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Exzellenz erfordert Freiheit. Wissenschaft darf nicht zum Konsens gegängelt werden. Entdeckung, Widerstreit der Thesen und Meinungen, Leistungsbereitschaft und Konkurrenz fördern Fortschritt. Knut Löschke bringt die Wissenschaftslandschaft in Deutschland auf den Punkt. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Aus der Naturwissenschaft wird eine Hure der Politik gemacht. Ja, Forschung wird schon zu lange durch politisch gesteuerte Drittmittel ideologisch aufgeladen. Max Weber warnte schon, solche Wissenschaft versinkt in Mittelmäßigkeit, meine Damen und Herren. Die Bildungskrise. Die Bildungskrise verschärft das Problem. Noteninflation, nicht studierfähige Abiturienten, vernachlässigte Hochbegabte und so weiter. Schulen werden de facto zu ideologisierenden Verwahrlosungsanstalten, statt humanistische Bildungsstätten zu sein oder gar Elite-Schmieden. Lehrer werden verschlissen, eine ganze Generation unterworfen und verdummt. Sie nennen das Bildungsgerechtigkeit, Integration und Inklusion. Die Realität sagt Ihnen aber, Prämissen falsch, Konzepte gescheitert, funktioniert nicht. Passen Sie endlich Ihr Weltbild an die Realität an, dass Ihnen die Empirie Jahr für Jahr um die Ohren haut, meine Damen und Herren. Unhinterfragte Digitalisierung und Einbindung künstlicher Intelligenz in das Bildungsgeschehen prägt zudem nachwachsende Formbarkeit unselbstständigen Denkens. Angeleitete Bequemlichkeit bringt aber gedankliche Trägheit hervor und keine Höhenflüge, meine Damen und Herren. Die Welt sortiert sich neu. Ganz da vorne mit dabei sind die sogenannten Tiger States. Doch Deutschland setzt im Epochenbruch auf Gagaismen. Ersatzreligionen wie Brandmauer, Klima oder Dataismus sowie moralisierenden, größenwahnsinnigen Kollektivismus. Ja, Sie verstehen das nicht, deswegen schreien Sie. Das wissen alle da draußen. Mit gottloser Orientierungslosigkeit aus Machtkalkül ist aber keine deutsche Zukunft zu machen, meine Damen und Herren. Die nächste Generation für Forschung und Lehre, Innovationsgeist und vor allen Dingen für Exzellenz wird hierzulande allzu oft gar nicht erst geboren. Und falls doch, wird sie verbildet. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Forcierter Zugang aus bildungsfernen Schichten islamischer Staaten kann diese verloren gegangenen deutschen Köpfe niemals ersetzen, meine Damen und Herren. Wir fordern Budgetaufstockungen, auskömmliche Finanzierung für Forschung, um die 3,5-Prozent-Marke zu erreichen, Bildung, berufliche Bildung und Forschung wiedervereinigen. Wenn Ausbildung und Hochschulnachwuchs nicht mitgedacht werden, gehen dem Hochleistungsstandort Deutschland die Lichter aus. Attraktivität beruflicher Bildung weiter erhöhen. Wir brauchen mehr Meister als Master in Gender und Gedöns. Und was Deutschland garantiert nicht braucht, sind Schul- und Ausbildungsabbrecher, die sich direkt geschmeidig und linksbasiert in unser Sozialsystem rein chillen, weil Sie das möglich gemacht haben, meine Damen und Herren. Reformen beschleunigen, KI beherrschen, Oberhoheit über all unsere Daten behalten, Wissenschaft von ideologischer Steuerung entfesseln, woke Repressionen gegen Dozenten beenden. Meine Damen und Herren, Deutschland steht am Scheideweg. Werden wir Zuschauer am Wegesrand, während die anderen das Rennen um die Zukunft laufen? Frau Bär, Sie haben das in der Hand. Setzen Sie mehr Budget für Ihr Ressort durch. Wir werden Sie in dieser grundsätzlichen Forderung gerne massivst unterstützen. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Es sind noch 2 Minuten. Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, der mag das bitte noch tun. Die aktuelle Rednerin, ja, dann sage ich jetzt mal Frau Schulze, Feuer frei und Zeit einsparen. Genau. Der Rest kann ja schon mal gehen, der noch fehlt.
Genau. Frau Präsidentin, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn man die Rede sich eben anhört, dann merkt man, dass wir doch in parallelen Welten offensichtlich leben. Wer mit so viel Hass und mit so viel negativer Energie durch die Gegend geht, ich weiß gar nicht, wie man da den Tag übersteht. Ich habe mich vor kurzem mal wieder mit einer Gruppe von Studierenden aus meiner Heimatstadt aus Münster getroffen. Und was ich da gehört habe, das hat mich wirklich alarmiert, weil Münster, das wissen hier einige im Raum, das ist eine junge, eine lebendige Stadt, aber es ist inzwischen auch ein sehr, sehr teures Pflaster. Diese Studierenden haben mir erzählt, dass sie teilweise bis zu 800 Euro im Monat für ein Zimmer in einem privaten Studierendenwohnheim zahlen sollten. Und auch ein Zusatzjob reicht da lange nicht mehr aus, um über die Runden zu kommen. Das Studium, das sollte ja eigentlich eine Zeit der Leichtigkeit sein, in der man die Talente entdeckt, die in einem stecken. Es ist aber immer mehr eine Zeit, in der junge Menschen unter finanzieller Not sind, in der sie Existenzängste haben. Und wir sprechen hier nicht mehr über Einzelfälle, sondern über eine strukturelle Realität. Das Armutsrisiko bei Studierenden steigt. Studienkredite werden durch hohe Zinsen zu Schulden fallen. Und selbst talentierte junge Menschen denken ernsthaft darüber nach, nicht zu studieren, einfach weil sie es sich nicht mehr leisten können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann und darf nicht sein. Wir können es uns nicht leisten, dass Talente verloren gehen, weil das BAföG nicht reicht. Das Land muss bei Forschung und Technologie an der Weltspitze mitspielen. Und deswegen ist es richtig und notwendig, dass diese Koalition im Koalitionsvertrag ein deutliches Signal gesetzt hat. Wir stärken das BAföG. Und die Ministerin hat es eben noch mal sehr deutlich hier angesprochen. Wir wollen wieder mehr junge Menschen fördern, und das ist ein Ausdruck sozialer Gerechtigkeit, aber eben auch wirtschaftlicher Vernunft. Deutschland braucht Fachkräfte, und wer morgen als Ingenieurin, als Pflegewissenschaftler oder Lehrerin unsere Gesellschaft mitgestalten soll, der muss heute die Chance bekommen zu studieren. Und das funktioniert nur, wenn der Staat jungen Menschen den Rücken stärkt. Und mit diesem Haushalt tun wir genau das. Wir investieren in junge Menschen, in Bildung, in Forschung und damit in ein starkes, ein gerechtes, ein zukunftsfähiges Land. Und meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass Deutschland als Industriestandort so stark ist. Das liegt daran, dass wir seit Jahrzehnten in kluge Köpfe, in starke Forschungseinrichtungen und in den schnellen Transfer in die Praxis investieren. Das ist der Schlüssel. Und alleine aus meiner Heimat, aus Nordrhein-Westfalen, könnte ich viele, viele Beispiele nennen, ob Wasserstofftechnologie im Ruhrgebiet, künstliche Intelligenz in Aachen, Batterieforschung bei mir zu Hause in Münster. Das sind alles Orte, wo neue Erkenntnisse in Produkte, in Dienstleistungen, in Arbeitsplätze münden. Und darin investieren wir in Deutschland sehr gezielt und sehr entschlossen. Also, meine Damen und Herren, nur wenn wir Innovationen im eigenen Land entwickeln und umsetzen, sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Unabhängigkeit und damit eben auch gute Arbeit und damit eben auch Wohlstand in der Zukunft. Wir setzen hier mit diesem Haushalt klare Prioritäten. Wir investieren in junge Menschen, wir investieren in die Bildung, wir investieren in die Forschung, damit in ein starkes, ein gerechtes, ein zukunftsfähiges Land. Und das ist eben auch sozialdemokratische Haushaltspolitik, wie wir uns sie wünschen. Dafür stehen wir heute und morgen. Und ich freue mich auf die Debatte über diesen Haushalt.
So, Frau Schulze geht jetzt abstimmen, kommt dann oben rein. Sollte noch ein Kollege dabei sein, der seine Karte noch nicht abgegeben hat, hat er ebenfalls noch die Möglichkeit. Wir setzen jetzt unsere Aussprache fort. Und die nächste Rednerin in der Debatte ist für Bündnis 90 die Grünen, Frau Dr. Paula Pierschutter.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Frau Bundesministerin Dorothee Bär. Ich muss hier so ein bisschen freestylen, weil tatsächlich Ihre Rede und auch die Rede von Svenja Schulze, glaube ich, es notwendig machen, da direkt drauf zu reagieren. Der erste Punkt ist, Frau Bär, ich begrüße es sehr, dass die CSU sich jetzt dazu bekennt, wenn auch nur für Wissenschaftler, sicherer Hafen sein zu wollen. Sicherer Hafen Deutschland, sicherer Hafen Europa für Forschende aus der ganzen Welt. Das freut mich sehr, dass Sie sich zumindest bei dem Thema dazu bekennen können. Vielen Dank. Zweiter Punkt. Sie haben vom ersten Westdeutschen im All gesprochen. Da haben Sie was Wichtiges ausgelassen. Der erste Deutsche im All. Der erste Ostdeutsche im All war Sigmund Jähn 1978. Und ich finde, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung können wir das hier auch mal sagen als bundesdeutsche Forschungsministerin. Und ich hoffe natürlich, es ist ja mit den Zuständigkeiten noch nicht ganz geklärt, wo jetzt was bei der Raumfahrt aus welchem Ministerium zu Ihnen wandert. Aber die deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröte-Rautenkranz im Vogtland beim Kollegen der Carsten Körber, wenn die zu Ihnen wandert, sagen Sie bitte sehr schnell Bescheid. Wir freuen uns sehr, weil das ist der Ort, wo eben auch daran gedacht wird, dass der erste Deutsche im All aus Sachsen kam. Und der dritte Punkt. So richtig in Schwung gekommen ist Ihre Rede ja tatsächlich erst beim Thema Raumfahrt. Sie haben gesagt, Brot- und Butter-Themen, Studierende und BAföG. Ich glaube tatsächlich, wir wissen ja alle, die Raumfahrt ist Markus Söder sehr, sehr wichtig. Und deswegen verstehen wir da auch, dass Sie da einen sehr starken Schwerpunkt drauflegen. Aber es gibt in Deutschland einen Markus Söder und fast 3 Millionen Studierende. Und vielleicht sollte das auch ein bisschen die Gewichtung tatsächlich auch darstellen, die Sie in diesem bundesdeutschen Ministerium dann an der Stelle tatsächlich vornehmen. Und da bin ich beim vierten Punkt. Sie haben gesagt, der Haushalt ist das Selbstbild einer Regierung.
in Ihrem Fall vielleicht eher das Selfie der Regierung, weil dieser Haushaltsentwurf für Ihr Ministerium, dadurch, dass die Zuständigkeiten noch nicht klar sind, dadurch, dass die wenigen Punkte, die da neu drinstehen, noch nicht wirklich inhaltlich untersetzt sind, egal zu welchem Thema wir fragen, es ist noch nicht klar, wie es am Ende wirklich aussehen soll. Und es ist ja auch kein Wunder, dass hier noch nicht alle verstanden haben, welches Geld da eigentlich aus dem Sondervermögen kommen soll, weil tatsächlich ja nicht klar ist, warum denn Sondervermögen Infrastruktur plötzlich auch bei Ihnen feuchte Raumfahrträume finanzieren soll. Das tatsächlich werden wir sehr, sehr kritisch begleiten, weil am Ende kommt es darauf an, dass dieses Geld tatsächlich Wachstum und zusätzliche Produktivität in diesem Land schafft. Wir haben uns das, weil wir wissen wollten, wie ehrlich Sie es meinen mit dem BAföG und den Studierenden in Deutschland. Und Svenja Schulze hat ja gesagt, vielen Dank an die Ministerin, dass sie so ausführlich über das BAföG geredet hat. Ich möchte jetzt so ähnlich, und ich möchte Svenja Schulze zugutehalten, als sie die Rede geschrieben hat, konnte sie ja noch nicht wissen, wie viel Doro Bär dann tatsächlich zum BAföG sagt. Das war ja wirklich wenig. Wir haben uns mal angeschaut, seit Amtsantritt, wie oft hat Dorothee Bär über Raumfahrt gesprochen, wie oft hat sie über BAföG gesprochen. So, dann gehen wir auf die Homepage Ihres Bundesministeriums. Seit Anfang Mai dreimal zur Raumfahrt steht da was, nicht zu BAföG. Sagen wir, okay, geben wir ihr noch eine Chance, gehen wir auf Instagram, das ist ja vielleicht relevanter bei ihr. 8 Beiträge zur Raumfahrt, keiner zum BAföG. Okay, noch eine Chance. Wir schauen uns die Pressedokumentation an. Über 80 Artikel seit Amtsantritt zur Raumfahrt, unter 5 zum BAföG. Nochmal, ein Markus Söder, 3 Millionen Studierende. Vielleicht können wir da in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen nachjustieren, was die Gewichtungen angeht. Raumfahrt ist wichtig, aber das ist das Forschungsministerium und es darf nicht das neue CSU-Verkehrsministerium sein. Es geht nicht nur darum, Milliarden nach Bayern zu schaffen. Es geht darum, gute Forschungs- und Studienbedingungen für Millionen Menschen in diesem Land zu schaffen. Das ist die Voraussetzung für Wachstum und für Zukunftsfähigkeit in diesem Land, damit auch dieses Geld nicht verpulvert. Und jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz zu den Kolleginnen und Kollegen Haushältern der Koalition. Sie haben hier vor wenigen Tagen im Bundestag Ihre eigenen Rechte beschnitten. Wir hatten bislang 10 regelmäßige Berichte zum Etat des Forschungsministeriums und Sie haben 8 davon gestrichen. Zum Beispiel die, die uns regelmäßig berichten, wie es eigentlich mit dem Rückbau der kerntechnischen Anlagen vorangeht. Die, die uns berichten, wie viel Geld liegt eigentlich ungenutzt bei Fraunhofer und Max Planck rum. Und auch viele andere Punkte. Das sind Informationen. Wir sehen bei den Maskentiers, was passiert, wenn das Parlament die Regierung nicht kontrolliert. Und an der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushälter der Koalition, wir werden diese Informationen bekommen. Weil nur so mit einer ordentlich funktionierenden Gewaltenteilung und mit einem Parlament, das alle Informationen hat, kann diese Regierung auch ordentlich kontrolliert werden. Vielen Dank.
Ich komme jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 8. Ich schließe jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmungen wird Ihnen später bekannt gegeben. So, dann setzen wir Tagesordnungspunkt, den Einzelplan 30 fort. Der nächste Redner bzw. die nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion Die Linke Nicole Gohlke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja gerade die eigenartige Situation, dass wir es zwar mit einem neuen Zuschnitt an Ministerien zu tun haben. Die schwarz-rote Bundesregierung hat ja entschieden, das Thema Bildung vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung zu trennen und dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuzuordnen. Aber wir verhandeln einen Haushalt, der noch der Logik des alten Zuschnitts folgt. Das heißt, Ministerin Bär muss sich nicht mehr zuständig fühlen für die Bildung, aber offenbar fühlt sich auch Neuministerin Prien noch nicht so richtig zuständig, denn bei der angeblichen Herzensangelegenheit Bildung passiert das, was seit Jahrzehnten in der Bildungspolitik auf Bundesebene passiert, quasi nichts. Der Bildungshaushalt stagniert, die großen Baustellen bleiben bestehen. Weder macht die Bundesregierung was gegen den krassen Fach- und Lehrkräftemangel, noch tut sie was für die verbesserte Zusammenarbeit von Bund und Ländern, noch wagen sie sich mal ran an das vormoderne Bildungsverständnis und die sozial-selektiven Strukturen in der Bildung. Stattdessen arbeitet Frau Bär daran, wahrscheinlich die erste Ministerin im All zu werden oder so, und Ministerin Prien widmet sich den rechtspopulistischen Spalterthemen, indem sie der Verwaltung die Gendersprache untersagt und einer Obergrenze für Migrantinnen und Migranten in der Schule das Wort redet.
Was für ein unsägliches Vorbeiagieren an dem, was die Gesellschaft eigentlich braucht. Wir brauchen funktionstüchtige und schöne Schulen und ausreichend Lehrkräfte und gute Unterstützungsmaßnahmen, damit kein Kind und junger Mensch mehr zurückgelassen wird. Das ist die Aufgabe einer Regierung und nicht das Punktemachen im AfD-Populismus-Bingo. Und weil der Haushalt für Bildung und Wissenschaft eigentlich so mau ist wie immer, redet die Bundesregierung jetzt gerne über das 500 Milliarden schwere Sondervermögen, das noch schnell durch den alten Bundestag gepeitscht wurde und das jetzt so ein bisschen als Gegenargument gegen so gut wie jede bildungs- oder sozialpolitische Forderung herhalten darf. Aber im Sondervermögen für die Bildung und für die Forschung sind ja für 2025 so gut wie gar keine Mittel eingeplant. So als würden zum Beispiel die Kommunen nicht schon seit 20 Jahren darauf warten, endlich mal die maroden, nicht barrierefreien und im Sommer völlig überhitzten Schulgebäude sanieren zu können. Und das Hauptproblem mit dem Sondervermögen ist doch, dass die Bundesregierung zwar über Nacht und übrigens ja völlig entgegen der Aussagen von CDU und CSU im Wahlkampf eine unfassbare Summe Geld mobilisiert und neue Schulden macht, ohne die aber gegenzufinanzieren. Und weil Merz und Klingbeil darauf verzichten, endlich auch mal die Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen, bedeutet ihr Sondervermögen schlicht, dass sie es über Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich finanzieren und dass sie es auf den Schultern der Beschäftigten und beim ärmeren Teil der Bevölkerung abladen. Das ist die Situation, und das wird DIE LINKE Ihnen nicht durchgehen lassen. Während Sie hier nämlich einen auf Sondervermögen machen, kürzen die Bundesländer schon mal die Haushalte für Bildung und Wissenschaft. Schwarz-Rot in Berlin drohte damit, die Zuschüsse zu Klassenfahrten und das kostenfreie Schulmittagessen zu kürzen und will jetzt 145 Millionen Euro bei den Hochschulen einsparen. Und in Hessen wird über ein Minus für die Hochschulen in den kommenden Jahren in Höhe von 1 Milliarde spekuliert und über den Abbau von jeder 10. Stelle. Die Bundespolitik muss doch sowas im Blick haben und auch im Zusammenhang betrachten. Ein Sondervermögen macht doch nur Sinn, wenn es zusätzliche Mittel tatsächlich mobilisiert, um große Aufgaben in der Infrastruktur anzugehen. Nicht, wenn es dazu benutzt wird, den nächsten Sparhaushalt und die nächste Welle an Kürzungen zu verschleiern. Das ist nicht die Aufgabe. Und dass offenbar Geld da ist, wenn man nur möchte, das zeigt ja ein Blick in den Verteidigungshaushalt. Der bekommt bis 2029 ein Plus von sage und schreibe 90,4 Milliarden Euro. Das Plus alleine ist viermal so viel wie der hier vor uns liegende Haushalt zu Bildung und Forschung insgesamt. Was sind das für verrückte Prioritäten? Ich sage Ihnen, während Sie aus Deutschland das Land der Bomben und Bunker machen, geht es Ihnen als Land der Dichter und Denker verloren. Das ist wirklich ein völlig falscher Weg, den Sie hier einschlagen. Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten, in denen die Wissenschaft und die Wissenschaftsfreiheit enormen Angriffen ausgesetzt sind, sollten wir alles dafür tun, sie zu stärken. Aber alles, was der Bundesregierung einfällt, ist die Abwerbung von internationalen Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern. Ein rundum sorglos Paket hat das die Ministerin genannt. Und dann geht es da aber gerade mal um 27 Millionen Euro für 1000 Spitzenforscher und Spitz und ihre Familien. Das ist kein rundum sorglos Paket, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, und das wissen Sie auch. Abgesehen davon, dass ich die Abwerbung von Spitzenkräften für eine fragwürdige Maßnahme im Kampf gegen den Faschismus halte. Sie schaffen es nicht, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hierzulande aus der Prekarität zu holen. Sie schieben die Hochschulsanierung auf die lange Bank und bringen es dann noch fertig, jetzt im Haushalt die Mittel fürs BAföG zu kürzen. So macht man ein System nicht attraktiv, und so macht man es auch nicht resilient gegen die Angriffe von rechts. Es braucht demokratische Strukturen und eine gute Grundfinanzierung von Hochschulen und Wissenschaft statt Abhängigkeitsverhältnisse und kurzatmiger Projektfinanzierung. Machen Sie das in den nächsten Jahren möglich. Die Lage ist ernst. Vielen Dank.
Der nächste Redner in der Debatte für die Unionsfraktion, Florian Müller.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich 4 Minuten Redezeit. Ich könnte, glaube ich, das Doppelte verwenden, um eine Richtigstellung der Reden, die wir heute so gehört haben, zu betreiben. Das war viel Paralleluniversum und wenig Realität. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, welche großen Chancen für uns alle eigentlich bei Forschung, Technologie und Raumfahrt liegen. Sind die Chancen die richtigen Rahmenbedingungen für Wohlstand in der Zukunft zu setzen. Wir können mit unseren Haushaltsentscheidungen die richtigen Prioritäten setzen, damit es unseren Kindern und Enkelkindern mal mindestens genauso gut geht wie uns. Und mit Blick darauf und die Voraussetzungen, die wir heute hier schaffen können, möchte ich Danke sagen. Liebe Dorobea, liebe Frau Bundesministerin, ganz herzlichen Dank für den energischen Kampf, der jetzt natürlich bei dieser Haushaltslage erforderlich ist, um einen solchen Haushalt zustande zu bringen. Herzlichen Dank, das ist schon ein großer Erfolg, den wir heute hier sehen. Und am Ende müssen wir eines sehen. Natürlich gibt es Konsolidierungsdruck, das wissen wir. Umso bedeutender ist das politische Signal, das von diesem Haushalt heute ausgeht. 22,4 Milliarden Euro, das ist ein Aufwuchs für diejenigen, die es nicht so richtig mitbekommen haben, von knapp 1 Milliarde Euro. Das ist ein starkes Signal für exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist ein exzellentes Signal für unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das ist ein starkes Signal für unsere innovativen Unternehmen in unserem Land. Und vor allem, das betrifft insbesondere Sie, es ist ein starkes Signal an alle, die noch an die Zukunft dieses Landes glauben, meine Damen und Herren. Uns leiten dabei drei Grundüberzeugungen. Wir wollen die Stärkung und die Wettbewerbsfähigkeit der Forschung und Innovationskraft Deutschlands wieder zu dem machen, was es sein muss. Ein prioritäres gesamtstaatliches Ziel. Und deshalb beginnt mit diesem Haushalt auch ein Politikwechsel. Wir setzen mit der Hightech-Agenda eine klare strategische Priorität. Und wenn man richtig liest, Frau Kollegin, liegen da nicht nur 72 Millionen, sondern es sind 5,5 Milliarden Euro. Also bitte einfach mal richtig reinschauen. Wir investieren ganz gezielt in künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Fusionsforschung, klimaneutrale Energie und Mobilität, weil wir ein klares Ziel haben. Wir wollen wieder stolz sein auf Hightech made in Germany, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dafür wollen wir zweitens natürlich auch Planungssicherheit und Verlässlichkeit in der Forschungsförderung. Wir brauchen in der Forschung lange Horizonte und natürlich auch langfristige Zusagen, kurzfristige Kürzungen, wie wir das erlebt haben, Umschichtungen. Das kostet Vertrauen in Wissenschaft, in Wirtschaft und natürlich auch in politisches Handeln. Und dieses Vertrauen, das wollen wir zurückgewinnen. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen mehr Freiheit für Forschung und Innovation. Ja, Geld ist wichtig, aber wir müssen auch den Mut für grundlegende Strukturreformen haben. Das eine geht nicht ohne das andere. Und deshalb wird das Innovationsfreiheitsgesetz, an dem wir im nächsten Jahr arbeiten werden, der Befreiungsschlag und die Entfesselung für Forschung und Entwicklung in Deutschland sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausgangslage, die ist anspruchsvoll, ja. Aber wir haben doch die besten Voraussetzungen. Wir haben im Land alles, was wir brauchen. Herausragende Forscherinnen und Forscher, innovative Unternehmen, herausragende Talente in Schulen, Betrieben und Hochschulen. Was Sie brauchen und was Sie vor allem verdient haben, das ist Rückenwind durch verlässliche, zukunftsgerichtete Forschung und Entwicklungspolitik. Und dafür legen wir heute mit diesem Haushalt den Grundstein. Ich freue mich aufs parlamentarische Verfahren und darauf, gemeinsam mit Ihnen diesen Aufbruch zu gestalten. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich darf Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu dem Antrag der Abgeordneten Stefan Brandner, Martin Sichert, Fabian Jacobi und weitere Abgeordnete sowie der Fraktion der AfD zur Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses der 21. Wahlperiode, Aufarbeitung der Corona-Pandemie auf der Drucksache 21-805 und 21-573 bekannt geben. Abgegebene Stimmkarten 597, mit Ja haben gestimmt 450, mit Nein haben gestimmt 146, Enthaltungen einer. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Wir kommen jetzt zum nächsten Redner in der Debatte Einzelplan 30 für die AfD-Fraktion, Sergej Minich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche Raumfahrt steht auf dem Papier glänzend da. Wir haben die ESA, wir haben das DLR. Zusätzlich gibt es noch eine Vielzahl an nationalen Projekten, Förderinstrumenten und Start-up-Programmen. Und alle bekommen Milliardenbeträge und können wunderbar arbeiten. Wenn wir aber ehrlich sind, sehen wir ein ganz anderes Bild. Zersplitterung, Intransparenz und Ineffizienz. Aber was macht das Ministerium dagegen? Wenn der Bürger an das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt denkt, so stellt er sich hohe Wissenschaft und fleißige Professoren vor. Ein Bild von Exzellenz und Verantwortung. Doch ein Blick in den Einzelplan 30 lässt oftmals Zweifel aufkommen. So wird seit 13 Jahren das Deutschlandstipendium ohne jedwede Erfolgskontrolle weitergeführt. Hunderte von Millionen Euros werden verbrannt, ohne dass wir überhaupt wissen, ob es sich lohnt. Nicht nur die AfD kritisiert das scharf, sondern auch der Bundesrechnungshof. Ein weiteres absurdes Beispiel: das Programm Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung, wird vom Ministerium mit 45 Millionen Euro dieses Jahr gefördert. Die Fördersumme steigt im nächsten Jahr auf 48 Millionen Euro und in den darauffolgenden Jahren sogar auf 50 Millionen Euro. Gefördert wird von diesem Steuergeld unter anderem ein Projekt namens Love Lab, Liebeslabor. Laut eigener Aussage eine kreative Annäherung an Liebe, Sexualität und Beziehungen. Zielgruppe: Kinder ab 13 Jahren. Dabei reden Erwachsene mit Kindern über ihre Erfahrung zu Polygamie, Transsexualität und Pornografie. Das Projekt selbst bestätigt in einem Online-Bericht, dass die Kinder sich dabei unwohl fühlen. Das alles Steuergeld finanziert und unter einer Unionsleitung. Was das mit Forschung zu tun hat, erschließt sich mir jetzt nicht. Liebe Union, was ist es? Wollt ihr denn genau sowas? Was davon ist bürgerlich? Was davon ist konservativ? Und ist das denn tatsächlich die demokratische, die sogenannte demokratische Mitte, von der Sie aus arbeiten? Aber zurück zur Raumfahrt. Keine Strategie, kein Ziel, kein Mehrwert und fragwürdige Programme. Wir sind der größte Beitragszahler der ESA mit über 30% des Budgets und haben so gut wie keine Rückflüsse in unsere eigene Industrie. Bedeutet, wir überweisen Geld und ausländische Unternehmen werden beauftragt. Wir fördern sowohl national als auch international teilweise die gleichen Projekte, ohne das überhaupt zu wissen. Deutschland ist in vielen Bereichen führend, das gebe ich gerne zu, aber in diesem New Space Markt bleiben wir weit hinter unseren Möglichkeiten. Die Folge: wir verschenken Marktchancen in der Erdbeobachtung, bei den Satellitendaten für die Landwirtschaft, beim Katastrophenschutz oder der Verkehrsplanung. Daher brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn hier jedes dritte Weltland, das von uns noch Entwicklungshilfe bekommt, ein eigenes Mondprogramm startet und wir nur zugucken.
Welches Land dieser Art stellt denn wirklich Mondprojekte?
Moment. Die Lösung: Raumfahrt als Behörde. Ja, Moment. Freestylen gerne draußen gleich. Statt einer nationalen Raumfahrtagentur wie die NASA bei den Amerikanern, Roskosmos bei den Russen oder sogar die Chinesen, die sogar zwei Raumfahrtagenturen haben, eine bemannte und eine unbemannte Raumfahrtagentur, haben wir nur ein Anhängsel beim Forschungsministerium. Was ist also zu tun? Wir brauchen ein eigenständiges Raumfahrtgesetz, das Zuständigkeiten, Ziele und Verantwortlichkeiten klärt. Wir müssen unseren Einfluss in der ESA nutzen, um Reformen und Effizienz einzufordern, statt nur Beiträge zu überweisen. Wir brauchen ein modernes Raumfahrtzentrum als Think Tank und Beschaffer, unabhängig vom DLR, das sich auf die Forschung konzentrieren sollte. Und der letzte Punkt, gerade vielleicht für die Union spannend, das Abschaffen aller NGO-Projekte, die nichts mit Forschung und Raumfahrt zu tun haben, also auch keine verstörenden Kindersommercamps auf Steuerzahlerkosten. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte für die SPD-Fraktion, Dr. Wiebke Ester.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin Beer, meine Damen und Herren! Wir beraten heute den Haushalt des Forschungsministeriums und tun das in einem Jahr, in dem die Wissenschaftsfreiheit enorm unter Druck geraten ist. Angriffe auf Forschungseinrichtungen, Einschränkungen für kritische Themen, Einschüchterung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das erleben wir heute nicht mehr nur in Autokratien, sondern auch zunehmend in Demokratien, auch in den USA. Und auch bei uns versuchen manche, vor allem voran die AfD, Forschung politisch zu gängeln. Und unsere Antwort als Koalition darauf ist klar. Wir verteidigen die Freiheit der Wissenschaft und wir stärken sie, und zwar durch konkrete Politik. Ein zentrales Vorhaben ist dabei die Initiative 1000 Köpfe Plus, die in diesem Haushalt verankert sein wird. Und dies ist mehr als nur ein Förderprogramm. Sie ist ein Signal an alle, die in ihren Ländern nicht mehr frei forschen können, an alle, die sich für eine offene Wissenschaft einsetzen. Deutschland bleibt ein sicherer Hafen. Wir wollen die klügsten Köpfe der Welt zu uns einladen, auf allen Disziplinen, bei allen Karrierestufen. Und dabei ist aber klar, die Auswahl wird wissenschaftsgeleitet erfolgen, immer nach dem Kriterium, die freiheitliche Forschungslandschaft für sich entscheiden zu lassen. Meine Damen und Herren, ein zweites großes Vorhaben ist die Hightech-Agenda, die wir in diesem Haushalt beginnen werden umzusetzen. Eine echte Innovationsoffensive. Und sie steht für die Forschungspolitik dieser Koalition anwendungsorientiert, ressortübergreifend und handlungsfähig. Wir investieren da gezielt in Schlüsseltechnologien von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologie hin bis zur klimaneutralen Mobilität. Und wir tun das auch nicht abstrakt, sondern wir tun es konkret mit dem Anspruch, Wertschöpfung und technologische Souveränität in Europa zu sichern. Und da muss ich dann schon auch ganz ehrlich sagen, irritieren mich beispielsweise, Nicole, deine Rede von den Linken. Es ist doch völlig unterkomplex zu meinen, in der geopolitischen Lage, in der wir jetzt sind, die äußere Sicherheit und die Frage der Verteidigungsfähigkeit bei der Bedrohungslage, die wir haben, jetzt auszuspielen gegen Fragen von Investitionen in Forschung und in Bildung. Und wenn diese Koalition eine Möglichkeit hat, die sie in der Ampel nicht hatte, dann, dass wir über das Sondervermögen hinbekommen, mehr als 8 Milliarden Euro zusätzlich in die Forschung in den nächsten Jahren investieren zu können, ohne vernachlässigen zu müssen, dass wir uns von Putin bedrohen lassen, sondern die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur richtig, es ist notwendig. Und wenn wir beim Thema gegeneinander ausspielen sind, dann will ich auch sagen, dass ich hoffe, dass die Haushaltsverhandlungen konkreter geführt werden als die Frage über die zahlenmäßige Erwähnung bei Instagram-Beiträgen, was die Frage von Raumfahrt und BAföG angeht. Denn es wird uns als Forschungs- und Bildungspolitikerinnen und Politiker, die wir hier stehen, nichts nützen, wenn wir die unterschiedlichen Themen gegeneinander ausspielen. Und das, was ich hoffe, ist, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, liebe Paula, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir das BAföG, das wir in der Ampelkoalition modernisiert haben, jetzt, so wie es im Koalitionsvertrag steht, umsetzen können, dass wir die Wohnungspauschale und die Bedarfssätze anheben nach Düsseldorfer Tabelle und nach Grundsicherungsbedarf, weil wir doch in der Ampelkoalition nicht die Möglichkeiten hatten, es uns aber um die Studierenden gemeinsam geht. Und erwarte ich und hoffe auf die konstruktive Beteiligung der Grünen in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, mich freut auch sehr, dass wir beim Thema Frauengesundheit und Schließung des Gender Data Gaps vorankommen. Ein Titel, der auf Initiative der SPD neu im Haushalt aufgeführt wurde zu Zeiten der Ampelkommission. Wir haben da 5 Millionen Euro zusätzlich jetzt noch mal mehr für die Erforschung von Endometriose. Da sehen wir ganz konkret, wie Forschung Menschen helfen kann. Abschließend möchte ich mich bedanken bei den Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitikern, die jetzt über die Sommerpause sich in die 3000 Seiten Haushalt einarbeiten und dann, da bin ich sicher, zu guten Ergebnissen kommen werden. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen, Aisha Azar.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Länder wie Indien und Südkorea Mondmissionen machen und die AfD von dritter Welt redet, dann zeigt das, nicht alle sind im 21. Jahrhundert angekommen. Einige bleiben lieber in der ideologischen Steinzeit. Was ist eine Welt ohne Wahrheit? Es ist eine Welt, in der Fake News Gesellschaften zersetzen wie ein Krebsgeschwür und die Grundfesten der Demokratie ins Wanken geraten. J.D. Vance' Haltung, dass Professoren die Feinde sind, ist in vielen Teilen der Welt mittlerweile bittere politische Realität. Deutschland im Herzen eines geeinten Europas hat die Chance, ein Gegenmodell zu sein. Doch nicht mit unerwiderten Harvard-Träumereien und Tausend-Köpfe-Programmen, deren eingeplantes Jahresbudget kaum für einen einzigen Max-Planck-Direktor bis zum Ruhestand reicht. Frau Ministerin Baer, Sie versprechen, die klügsten Köpfe mit einem Rundum-Sorglos-Paket anzulocken.
Es gibt eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Wollen Sie die zulassen?
Ja.
Bitte schön.
Vielen Dank dafür, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, wir wären nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Für mich ist diese Debatte hier sehr wichtig, deshalb ist meine Fraktion so gut vertreten. Bei Ihnen, bei den Grünen, sieht man jetzt 4 Leute. Deshalb meine Frage, ist das Thema, was Sie hier auch ansprechen, ist Ihnen das überhaupt wichtig? Oder warum sind Sie hier so schlecht vertreten bei den wichtigen Themen Raumfahrt und BAföG auch?
Also ich glaube, das ist die Frage der Wissenschaft und die Bedeutung von Wissenschaftspolitik, und das werde ich jetzt gleich auch noch mal deutlicher ausführen, die ist essentiell für unser Land, die ist essentiell für Europa. Und deswegen ist es natürlich gut, dass wir diese Debatte heute hier führen und dass wir auch in der Öffentlichkeit immer wieder die Bedeutung der Wissenschaftspolitik hervorheben. Frau Ministerin Baer, Sie versprechen, die klügsten Köpfe mit einem Rundum-Sorglos-Paket anzulocken. Angesichts massiver Kürzungen in der Grundfinanzierung wie in vielen Bundesländern, prekärer Beschäftigungsverhältnisse, eines BAföG, das kaum zum Leben reicht, maroder Hochschulgebäude, veralteter Labore und Rechenzentren, die völlig schutzlos vor Cyberangriffen sind, kann das deutsche Wissenschaftssystem von solchen Rundum-Sorglos-Paketen nur träumen. Was wir stattdessen sehen, ist ein Hochschulsystem auf Verschleiß. Wer gehofft hat, zu all diesen Punkten irgendwas im Bundeshaushalt zu finden, sucht vergebens. Deutschland nimmt historische Schulden auf, doch statt in die Zukunft zu investieren, wird der Haushalt zum größten Verschiebebahnhof aller Zeiten. Was ist mit dem im Koalitionsvertrag angekündigten Schnellbau-Thema, Fehlanzeige oder mit dem massiven Ausbau des Programms für studentisches Wohnen? Frau Baer, wir brauchen eine Wissenschaftspolitik, die Substanz hat, Strukturen, Ressourcen, Verlässlichkeit. Da Sie ja selbst so sehr eben die Raketen betonen, kümmern Sie sich bitte auch um die Startbahn, denn die ist überhaupt die Grundlage dafür, dass Leuchtraketen starten können. Und auch an Ihren Kollegen Dobrindt gerichtet, wir brauchen eine europäische Wissenschaftspolitik, die Grenzen überwindet, statt sie hochzuziehen. Der Spruch, die Migration ist die Mutter aller Probleme, ist sicher kein einladendes Signal für all die klugen Köpfe, die wir aus der Welt hierher holen wollen. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Deutschland, das weltweit leuchtet, weil es Wissen schützt und Freiheit verteidigt. Denn wo Wissenschaft frei ist, ist auch die Gesellschaft frei.
Die nächste Rednerin in der Debatte ist Sonja Lemke für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, als Zukunftsministerium will die Bundesministerin ihr Haus verstanden haben. Aber welches Bild von Zukunft zeichnet das Ministerium und wie findet man das im Haushalt? Es ist ein sehr kleines Bild. Denn anstatt, dass es Forschung nutzen will, um die großen Probleme der Menschheit anzugehen und die Grundlagen unserer Welt zu verstehen, gibt es nur jede Menge Buzzwords. Anstatt eine zukunftsfähige Transformation der Energieversorgung zu priorisieren, wird nur noch über Fusionstechnologie geredet, die in absehbarer Zukunft nichts dazu beiträgt. Sie versprechen uns Sprunginnovationen, während das ganze Feld der Forschung zu Klimakatastrophe und Klimafolgenanpassung kaum eine Rolle spielt. Dabei ist doch genau das Thema, das drängender ist denn je. Und eine Hightech-Agenda soll alle Probleme lösen. Aber wo ist die Agenda zu gesellschaftlicher Forschung, zu Autoritarismus, zu Ungleichheit und demokratischer Teilhabe? Alles zentrale Fragen unserer Zeit. Und selbst da wo Sie sinnvolle Maßnahmen ankündigen, wie das jetzt endlich genug Geld für die MECFS-Forschung bereitgestellt wird, sieht man nichts davon im Haushalt. Denn genau unter diesem Punkt wird gekürzt. Aber wir brauchen jetzt endlich ausreichende Forschung zu dieser schwerwiegenden Krankheit, damit es eine spürbare Verbesserung für die Betroffenen gibt. Und wenn wir auf das Sondervermögen Infrastruktur schauen, dann soll daraus vor allem Geld für die Hightech-Agenda verwendet werden. Das ist doch absurd, wenn man sich den Sanierungsstau im gesamten Wissenschaftsbetrieb vor Augen führt, wo viele Universitäten und Forschungseinrichtungen in gammelnden Gebäuden aus den 60ern sitzen. Dabei ist doch ein Gebäude, in dem Menschen lehren, lernen und forschen können, eine mindestens genauso wichtige Investition in die Zukunft wie eine Technologie, die vielleicht in 50 Jahren zur Anwendungsreife kommt. Denn wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir eine gut funktionierende Wissenschaft haben, dann geht es eben auch um die Menschen, die dort arbeiten. Und da ist viel im Argen. Zeitverträge und unsichere Zukunftsperspektiven machen die Wissenschaft unattraktiv. Und wenn wir uns anschauen, wer unter solchen Bedingungen unter diesen Bedingungen in der Wissenschaft ist, dann hat man manchmal das Gefühl, noch im letzten Jahrhundert zu sein. Je höher die Karriereleiter, desto geringer wird der Frauenanteil. Genauso sieht es aus, wenn wir auf den Anteil von BPOCs schauen oder Menschen, die nicht aus AkademikerInnenfamilien kommen. Aber gerade die Wissenschaft braucht Diversität und unterschiedliche Perspektiven. Und die rechten und autoritären Kräfte, die die Wissenschaftsfreiheit weltweit angreifen, machen genau diese Diversität zum Feindbild. Wer sich diesem Angriff entgegenstellen will, muss mehr machen als Datenbestände sichern, wobei auch dafür kein Geld da ist. Der muss gerade jetzt besonders die Wissenschaften stärken, die die gesellschaftlichen Problemlagen benennen und kritisch beschreiben. Geistes- und Sozialwissenschaften sollen laut Koalitionsvertrag als strategisches Forschungsfeld angeblich stärker gefördert werden. Aber in diesem Haushalt werden dort Fördermittel gestrichen, und das ist ein fatales Signal. Ein Forschungsfeld, das sich hingegen darauf verlassen kann, von dieser Regierung gestärkt zu werden, ist die Militär- und Sicherheitsforschung. Und das bedeutet nicht nur mehr Geld, das bedeutet, dass die Sicherheitslogik in allen Bereichen durchregiert. Ein groß angelegter Angriff auf die Zivilklauseln, mehr Kooperation mit Militär- und Sicherheitsbehörden, alles auf Dual-Use-Trim. Und zur Umgehung der Schuldenbremse werden jetzt ganze Förderbereiche auf ihre Sicherheitsaspekte reduziert, ohne dass mir die Bundesregierung sagen kann, was das für bisherige Projekte bedeutet. Und es ist doch wirklich ein Skandal, dass jetzt alles unter den Vorbehalt der Rüstung gestellt wird. Für diese Bundesregierung gilt: Zukunft ist, wenn es glänzt, blinkt, fliegt und knallt. Aber wir brauchen ein breiteres Verständnis von Forschung, die die großen gesellschaftlichen Herausforderungen angeht und unsere Gesellschaft als Ganzes stärkt. Dafür werden wir uns als Linke in diesem Haushalt einsetzen.
Der nächste Redner in dieser Debatte für die Unionsfraktion ist Stefan Albani.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor ich zu meiner Rede komme, mal eine ganz kurze Äußerung zu den zuletzt gemachten Worten. Kein Mensch macht es Spaß, so viel Geld für Rüstung auszugeben. Niemand. Gerade wenn man so viele Dinge hat, in die man auch investieren möchte. Aber ich kann Ihnen eins sagen. Wenn Freiheit eingeschränkt wird, dann ist Wissenschaft das Erste, was stirbt. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Freiheit bei uns zu erhalten, gegen jedweden Aggressor, dann brauchen wir uns über Wissenschaft überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Ja, der Haushalt liegt nun vor, Halleluja, nach zweimal vorläufiger Haushaltsführung. Ich kann Ihnen sagen, als Geschäftsführer eines Forschungsinstituts, schon einmal ist Shit. Aber innerhalb von einer Legislatur zweimal vorläufige Haushaltsführung ist A, Kunst und zum Zweiten ein Hammer. Glücklicherweise kommen wir jetzt mit einem Haushalt da wieder raus, der mit 22,38 Milliarden Euro ein klares Bekenntnis abgibt, ein Bekenntnis für Zukunftsfähigkeit unseres Landes, Innovationskraft unserer Wirtschaft. Bekanntlicherweise hat man es nicht im Boden, braucht man es in der Birne, und zum Vertrauen in die Wirtschaft. All diese drei Punkte senden wir jetzt wieder klar in die Communities. Zum Zweiten macht er auch klar, als Fundament einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik, er schafft Planungssicherheit für unsere Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ganz wichtig dabei die Reduzierung der globalen Minderausgaben. Wie eine Geißel lagen 800 Millionen an Minderausgabe in der letzten Haushaltsrunde auf dem Ministerium. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was das bedeutet, man hat einfach mal viel zu viel geplant und hat gesagt, wir wissen nicht, wo wir kürzen sollen. Aber das verraten wir euch später. So, und damit hat Frau Bär glücklicherweise jetzt schon mal eine deutliche Reduktion aufgeräumt. Und auf die Art und Weise kommen wir jetzt wieder zu planbarer Wissenschaft, wo die Wissenschaftler nicht Sorge haben müssen, dass dann am Ende noch die Klatsche kommt und all das dann doch nicht funktionieren wird. Denn genau diese Verlässlichkeit brauchen Forscherinnen und Forscher, die sich langfristigen Herausforderungen widmen und von Grundlagenforschung bis zur Anwendung lange Jahre hier auf geraden Linien arbeiten müssen und damit auch verlässliche Rahmenbedingungen benötigen. Wir werden auch den sogenannten Forschungsmittelstand stärken. Dazu werden wir unnötige Bürokratie, Nachweispflichten abbauen, also weniger Vorgaben für Holzbesteck oder für die Qualität von Toilettenpapier. Dafür mehr klare Aussagen, in welche Richtung soll Wissenschaft gehen und hier dann auch konstant an der Seite der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu stehen. Ein weiteres Beispiel für das neue Denken ist die Zusammenarbeit der Ministerien Gesundheit und Forschung. Hier wird im September für postinfektiöse Erkrankungen eine Veranstaltung stattfinden. Gelder werden da dieses Jahr noch nicht viel benötigt werden können, weil wir werden im September den Haushalt beschließen und binnen drei Monaten maximal Ideen da sind.
Kommen, bitte.
Sofort. Insofern wird das für 26 wichtiger werden. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt schaffen wir ein stabiles Fundament für die Zukunft. Ich freue mich auf die Debatten, die wir im Ausschuss haben werden und bin unendlich dankbar, und das sage ich als Politiker und Wissenschaftler, dass jetzt da draußen wieder Planungssicherheit besteht und ich das permanente
Bitte zum Schluss
nachfragen,
kommen.
Wie es denn weitergehen soll. Dankeschön.
Ja. Ich bitte ja immer wieder um Verständnis für die Strenge, aber erstens müssen wir alle gleich behandeln und zweitens wollen wir auch mit der Tagesordnung durchkommen. So, der nächste Redner in dieser Debatte für die AfD-Fraktion ist Dr. Christoph Birkan.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie weit wir von der Freiheit inzwischen entfernt sind, können wir jeden Tag spüren. Die Menschen werden von einem immer übergriffigeren Staat bevormundet und ihr Alltag eingeschränkt. Ein Zustand, der sich längst auch an den Hochschulen festgesetzt hat. Dort werden Studenten und Dozenten inzwischen mit Gender-Neusprech, Diversity-Richtlinien und Cancel Culture in Forschung und Lehre drangsaliert. Nichtwissenschaftliche Debatten und Exzellenz prägen die Institute, sondern sogenannte Aktivisten zerstören diese im Namen ihrer Agenda. Extremistische Hochschulgruppen, wie zuletzt in Kiel oder nicht weit von hier an der Berliner Charité, führen gar die Geschlechtertrennung wieder ein. Und das Erschreckende? Sie können sich auf die Zustimmung und Alimentierung durch den Woken-Zeitgeist sicher sein. Das alles kann geschehen, weil längst nicht mehr gilt, was die Gebrüder Humboldt im Sinne hatten, als sie 1810 die Berliner Universität gründeten. Sie sahen die Bildung als Ziel der Wissenschaft an, als Ziel einer modernen Universität. Ihre Nachlassverwalter hier im Parlament und in der Regierung sehen den Zweck einer Universität offensichtlich darin, dem Zeitgeist die Macht und seinen Vertretern ein fürstliches Einkommen zu sichern. Während ihre staatsfinanzierten NGOs auf den Straßen und in den Medien das herrschende Machtkartell sichern, liefern die staatlich abgerichteten Hochschulen die Stichworte. Längst sind die Gebrüder Humboldt in Verruf geraten. Und so werden Hochschulen, das kann man wunderbar im Haushaltsplan nachvollziehen, inzwischen nur noch als Verwaltungseinheiten betrachtet. Aber mit Geld allein lassen sich die Missstände nicht beheben. Dass die Hochschulen klamm sind, das wissen wir. Dass an den Hochschulen falsche Prioritäten gesetzt werden, das haben wir als AfD lange und intensiv hier und woanders thematisiert. Und wir haben auch immer darauf hingewiesen, dass Freiheit von Forschung und Lehre an unseren Hochschulen bedroht ist. Diese akademische Freiheit ist aber die Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und die Bewältigung der globalen Herausforderungen, wie es vollmundig im Haushaltsplan heißt. Deshalb machen Sie die Hochschulen wieder zu einem Ort intensiver Debatten und Bemühungen um das beste Argument und die besten Ergebnisse. Hören Sie auf, extremistische Hochschulgruppen zu dulden und indirekt zu finanzieren. Hören Sie auf, Hochschulen mit sachfremden Vorgaben wie Diversity- und Gender-Richtlinien zu gängeln. Und schließlich hören Sie auf, die Hochschulen als Stichwortgeber für Ihre längst überholte Zeitgeistpolitik zu missbrauchen. Oder um es mit Karl Marx zu sagen, oder angelehnt an Karl Marx, unsere Hochschulen haben nichts zu verlieren, als
Herr
die von
Kollege,
Ihnen
Sie müssen auch zum Schluss kommen, bitte.
Auch wenn der Geist Humboldts nicht offiziell mehr hoch im Kurs steht, wir als AfD sehen ihn als Grundlage für eine Neuaufstellung von Forschungs- und Hochschullandschaft hin zu echter Exzellenz.
Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss.
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Tradition mit Zukunft.
Die nächste Rednerin in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Caroline Wagner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, Herr Minnich, das Love Lab ist ein außerschulisches Angebot für junge Menschen von 14 bis 18 Jahren und besteht aus einer Ferienfahrt an die Ostsee mit Workshops zu Sexualität, Liebe, den eigenen Grenzen und oder sexuelle Identität. Ihre ideologische Hirnschere macht daraus den Quark, den Sie hier vorne vorgetragen haben. Ich sage Ihnen mal eins, Kinder und Jugendliche sind frühzeitig mit Sexualität konfrontiert in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, ein Angebot zu machen, was Sie nämlich verschwiegen haben. Es ist völlig freiwillig und die Jugendlichen nehmen da freiwillig teil. Aber das passt nicht in Ihre Story, in Ihre Hass-Story, dann lassen Sie es raus. Wir verfügen über ein hervorragendes Wissenschaftssystem, meine sehr geehrten Damen und Herren, und wir investieren viel Geld dafür. Und das ist wichtig und gut. Die Wissenschaft beantwortet für uns drängende Fragen, etwa die Batterieforschung, Materialforschung, natürlich auch die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung. Denn mit technologischem Fortschritt geht gesellschaftlicher Wandel einher. Und dann stellen sich auch ganz konkrete Fragen. Was macht der Lagerarbeiter, wenn das Logistiksystem vollautomatisiert ist? Was wird aus der Mitarbeiterin in der Produktion, wenn von der Montage bis zur Qualitätskontrolle Maschinen die Aufgaben übernehmen? Und wenn KI immer mehr Arbeitsprozesse übernimmt, wer zahlt dann überhaupt in die Sozialversicherung ein? Und weil wir darauf Antworten benötigen, dürfen wir unseren Fokus nicht nur auf Technik, Wissenschaften und Technologien verengen, sondern wir müssen eben auch in die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung investieren. Sie liefert uns wichtige Antworten für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, und da müssen wir im Haushaltsverhandlungen Wert drauf legen. Meine Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, das 1000-Köpfe-Programm ist bereits genannt worden, 27 Millionen in der jetzigen Haushaltsrunde und dann in den weiteren Jahren 50 Millionen jeweils, um internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ab der Postdoc-Phase nach Deutschland zu holen. Gemessen an den Ansprüchen dieses Programms ist das aber schon, sehr geehrte Frau Ministerin, mit spitzem Bleistift gerechnet. Bitte schauen Sie sich das genauer an, damit die sehr gute Idee auch wirklich zünden kann und damit das kein Fehlstart wird. Jedenfalls sollten wir unabhängig vom 1000-Köpfe-Programm nicht über Mittelkürzungen beim DAAD und bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung sprechen. Wenn man die Organisationsstrukturen kaputt spart, kann man keine noch so gute Idee umsetzen. Und da müssen wir auch bei den Haushaltsverhandlungen noch drauf schauen. Wir profitieren wirtschaftlich sehr von der Arbeit der Mittlerorganisationen. Jeder Jahrgang internationaler Studierender trägt langfristig rund 8-mal mehr zu den Einnahmen der öffentlichen Haushalte bei, als der Staat für ihn investiert. Allein die Internationalen, die 2022 ihr Studium begonnen haben, zahlen im Laufe ihres Lebens 15,5 Milliarden Euro mehr an Steuern und Abgaben, als sie an staatlicher Leistung erhalten. Es lohnt sich also für alle. Was auch gut abgebildet ist im Haushaltsentwurf, sind Maßnahmen, damit wir zum Ende dieses Jahrzehnts die Parität von Frauen und Männern im Wissenschaftssystem erreichen. Mit dem Professorinnenprogramm und weiteren Förderlinien holen wir mehr Frauen in den Wissenschaftsbetrieb. Und das ist und bleibt ein wichtiges Ziel, denn weibliche Talente gibt es ausreichend. Man muss die Strukturen anpassen, die dazu führen, dass sie die Wissenschaft verlassen. Und dafür tragen wir weiterhin Sorge. Und das ist ein starkes Signal, das der Entwurf hier sendet.
Meine Damen und Herren, wir brauchen kluge Entscheidungen. Klug ist, dass wir international kooperieren und vernetzt bleiben. Unklug ist, im ideologischen Kampf gegen Universitäten ausländische Studierende abzulehnen. Klug ist, Frauen im Wissenschaftssystem zu stärken und strukturelle Benachteiligungen abzubauen. Unklug ist, im ideologischen Kampf um Begriffe wie Gender oder Diversity bis in die Krebsforschung hinein Gelder zu streichen. Klug ist, Geistes- und Sozialwissenschaften zu fördern, weil sie einen Mehrwert für den gesellschaftlichen Zusammenhang bedeuten. Unklug ist es, von Gaga-Wissenschaften zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Andrea Lübcke, und es ist ihre erste Rede.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was haben saubere Luft, sichere Ernährung und die Navigations-App auf unseren Handys gemeinsam? Sie alle hängen davon ab, dass wir heute in Forschung investieren. Klug, zielgerichtet und mit dem Blick aufs Ganze. Dass sich Menschen davon begeistern lassen, dass Wissenschaft unser Leben besser machen kann, das erlebe ich als Physikerin regelmäßig. Dabei denken Sie aber nicht als allererstes an bestimmte Technologien, sondern an die Herausforderungen, denen Sie selbst begegnen, wie die Klimakrise, sauberes Trinkwasser oder die Vermüllung unserer Ozeane. Und genau hier setzt gute Forschungspolitik an. Sie stellt die Herausforderungen in den Mittelpunkt und fragt dann, welches Wissen, welche Disziplinen, welche Werkzeuge sind nötig, um diese zu lösen. Dieser missionsorientierte Ansatz hat in den vergangenen Jahren die Forschung strategischer, offener und gesellschaftsnäher gemacht. Und diesen Weg stellt die Ministerin mit ihrer Hightech-Agenda jetzt in Frage. Statt gesellschaftliche Herausforderungen in den Mittelpunkt zu stellen und interdisziplinär daran zu arbeiten, präsentiert sie eine Liste von Technologien mit viel Glanz, aber wenig Richtung. Spitzenforschung mit Weitblick will das Ministerium fördern und träumt von Mondmissionen, Quanten- und Fusionskraftwerken. Dagegen ist an sich auch nichts einzuwenden, denn natürlich brauchen wir Großprojekte auf Spitzenniveau. Das hat zuletzt auch Cem Özdemir mit dem Startschuss für den Bau des Forschungsschiffs Polarstern deutlich gemacht. Nur so bleiben wir in Deutschland und in Europa souverän in Wissenschaft und Technologie. Aber Forschungspolitik darf nicht zum Hopping zwischen Hype-Themen werden. Sie braucht nicht nur Weitblick, sie braucht auch Erdung. Sonst verlieren wir die gesellschaftliche Anbindung und damit auch Vertrauen. Gesellschaftliche Anbindung, das gelingt zum Beispiel ganz direkt in Citizen Science Projekten. Hier forschen interessierte BürgerInnen gemeinsam mit WissenschaftlerInnen an ganz konkreten Themen vor Ort. Vom Artenschutz bis zu klimagerechter Mobilität. Und dass sie dieses ohnehin viel zu kleine Budget noch einmal halbieren, sendet ein fatales Signal, Frau Ministerin. Denn Wissenschaft lebt von Neugier, lebt von Entdeckergeist, dem Wunsch, die Welt besser zu machen und der Lust, neue Horizonte zu entdecken. Ich kenne diese Wissenschaftslust aus meiner eigenen Arbeit und sehe sie überall in meiner Heimat Brandenburg. Am Geoforschungszentrum in Potsdam analysieren ForscherInnen mit Satellitendaten, wie sich Grundwasserspiegel und Gletschermassen verändern. Am DESI in Zeuthen wird mit hochenergetischen Elektronenimpulsen an neuen Krebstherapien gearbeitet. Aber eben auch beim Brandenburger Froschportal, wo BürgerInnen Amphibienbeobachtungen melden, um gefährdete Arten besser zu schützen. Für all das braucht es keine Reise zum Mond. Echte Zukunftsmissionen entstehen dort, wo Forschung verschiedenster Disziplinen zusammenarbeiten, um unsere Welt lebenswert zu erhalten, von der Raumfahrt bis zur Gesellschaftsforschung. Wir Grüne machen Ihnen dafür gerne Vorschläge. Ich freue mich auf die Haushaltsberatung.
Für die CDU/CSU ist der nächste Redner Adrian Grasse. Auch bei ihm ist es die erste Rede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es meine erste Rede im Deutschen Bundestag, dass ich hier heute stehen darf. Als direkt gewählter Abgeordneter für meinen Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf erfüllt mich nicht nur mit Stolz und Dankbarkeit, sondern ist mir auch eine große Ehre. Ebenso wie die Rede als frei gewählter Abgeordneter in einem Parlament fester Bestandteil unserer Demokratie ist, so ist auch die Freiheit von Wissenschaft und Forschung fest in unserer Verfassung verankert. Das hat heute auch Karlsruhe nochmals sehr deutlich gemacht. Bundesministerin Dorothee Beer hat seit ihrer Amtsübernahme keinen Zweifel daran gelassen, dass wir die Wissenschaftsfreiheit verteidigen werden. Und aus der Mitte des Deutschen Bundestages sage ich Ihnen, Frau Bundesministerin, unsere volle Unterstützung zu. Meine Damen und Herren, die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre bringt auch Verantwortung mit sich. Und das sage ich insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Zahl von antisemitischen Vorfällen an unseren Universitäten. Gerade seit dem Angriff der Hamas auf Israel stehen unsere Hochschulen in Deutschland unter Druck. Wir dürfen und werden nicht dulden, dass sich Antisemiten in Deutschland auf die Meinungs- oder die Wissenschaftsfreiheit berufen, um ihren Hass zu verbreiten. Wir müssen den Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen bekämpfen, durch Repression, aber auch durch Prävention. Und vor der Prävention steht die Erkenntnis. Deshalb stärken wir die Forschungsförderung im Bereich Antisemitismus und investieren gezielt in die jüdische Gegenwartsforschung. Denn wenn wir jüdisches Leben schützen wollen, dann muss jüdische Kultur und Geschichte in Deutschland sichtbar sein. Dieser Einzelplan ist eine gezielte Investition in unsere Zukunft. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die akademische Begabtenförderung. Denn auch mit der Förderung potenzieller Leistungsträger erfüllen wir unseren Anspruch, jedem einzelnen jungen Menschen in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Wir fördern nach Bedürfnissen, aber eben auch nach Talenten, indem wir unsere begabten Förderwerke stärken und Stipendienprogramme ausbauen. Deutschland muss nicht nur attraktiv sein für die besten Köpfe aus aller Welt, sondern auch selbst Talentschmiede. Talente erkennen und gezielt fördern, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität zu stärken, das ist unsere Aufgabe und das ist unser Anspruch. Und mit dem vorliegenden Haushalt und einer klaren Prioritätensetzung legen wir hierfür die Grundlage. Ich danke Ihnen sehr.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Beer, geehrte Kollegen! Ich stehe heute hier mit einem Gefühl, das ich nicht verbergen will. Einem Gefühl, das viele in meinem Wahlkreis teilen, weit über Parteigrenzen hinaus. Ich habe Angst. Nicht um mich, sondern um unser Land. Um das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Um die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Diese Angst ist real. Sie wächst mit jedem Monat, in dem die Bundesregierung untätig zusieht, wie unsere industrielle Basis zerbricht. Die Deindustrialisierung ist keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Exorbitante Energiepreise machen Geschäftsmodelle untragbar. Bürokratie lähmt Innovation und Unternehmertum. Steuern und Abgaben ersticken eine Eigeninitiative. Die Folge? Ein Exodus. Unternehmen verlassen das Land, Fachkräfte kehren Deutschland den Rücken. Wer kann, geht dorthin, wo wirtschaftliche Vernunft noch zählt. Ja, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Ohne sie kein Sozialstaat, keine Bildung, keine Kultur, keine Infrastruktur, keine Wehrfähigkeit. Doch statt gegenzusteuern, Führen Sie Ihre destruktive Politik fort oder schlimmer, Sie leugnen die Folgen. Die Beiträge der Regierungskoalition haben das wieder heute eindrücklich unter Beweis gestellt. Sie nehmen über 140 Milliarden Euro neue Schulden auf, nicht für Zukunftsinvestitionen, sondern um ein marodes System zu stabilisieren. Sie reden von Wachstum, kaufen aber Stillstand. Wachstum entsteht nicht durch Schulden, sondern durch Leistung, durch Ideen, durch Innovation. Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht durch Subventionen, sondern durch Forschung und Entwicklung. Damit zum Haushalt des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Einzelplan 30. Er hätte ein Wendepunkt sein können, ein Aufbruch. Stattdessen eine einzige Enttäuschung. Keine Impulse, keine Richtung, stattdessen bloße Fortschreibung. Selbst die Tippfehler der Ampel wurden übernommen. Der Haushalt ist das Selbstporträt der Regierung. Der Einzelplan 30 ist zu fast 100% von der Ampel abgeschrieben. Damit bestätigen Sie, was viele längst befürchten, die Regierung ist ein Klon der Ampel. Frau Ministerin Beer, Sie haben in blumigen Worten beschrieben, in welche tollen Zukunftsfelder Sie investieren wollen. Kann man machen, aber hilft das unsere Wirtschaft aus ihrer gegenwärtigen Schwäche heraus? Wo steht zum Beispiel im Einzelplan 30 die Forschung für die Nukleartechnik, die unserer Industrie nach wie vor gigantische Exportmöglichkeiten ermöglicht? Wo steht die lange versprochene größer höhere Förderung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, bei deren Forschung die Ergebnisse direkt in Produkte überführt werden? Das finden wir nicht. Sie setzen weiter auf technologische Sackgassen wie den grünen Wasserstoff, den selbst Großkonzerne wie ArcelorMittal meiden. Millionen versickern in einer Dati, die nur auf dem Papier existiert. Symbolpolitik statt Substanz. Wer Forschungspolitik zur Bühne ideologischer Experimente macht, hat nicht verstanden, worum es jetzt geht. Den Erhalt unserer wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit. Forschung darf kein Selbstzweck sein. Sie muss messbar zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts beitragen. Alles andere können wir uns nicht mehr leisten. Doch dieser Haushalt tut das Gegenteil. Er spart dort, wo es um die Zukunft geht, bei den MINT-Fächern der industrienahen Forschung, bei echter Wertschöpfung. Wir erleben eine gefährliche Entwicklung. Die Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften brechen ein. Der Nachwuchs für Forschung und Technik fehlt. Immer mehr Studienanfänger scheitern an grundlegenden Anforderungen. Und die Industrie verlässt das Land. Wir müssen endlich gegensteuern. Mit einem klaren Fokus. Vorrangig darf es nur Forschung geben, die zur Wertschöpfung beiträgt, und die verdient die öffentliche Förderung. Stattdessen fließen Millionen in ideologische Projekte und Orchideenfächer, die keinen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke leisten. Deshalb fordern wir als AfD-Fraktion konsequente MINT-Nachwuchsförderung ab der Grundschule. Ein Bildungssystem, das echte Studierfähigkeit vermittelt. Und das 1000-Köpfe-Programm, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir fordern eine Rückbesinnung auf das Leistungsprinzip, Forschungsförderung mit industrieller Anschlussfähigkeit, frühzeitige Evaluation, um Fehlentwicklungen zu verhindern, und mit der Axt gegen Bürokratie vorgehen. All das fehlt in Ihrem Entwurf. Sie haben die Chance vertan, Prioritäten zu setzen für Forschung, für Innovation, für eine starke Wirtschaft. Sie tragen die Verantwortung. Werden Sie ihr gerecht oder machen Sie den Weg frei für jene, die Wirtschaft nicht als Problem, sondern als Lösung verstehen? Vielen Dank.
Und der nächste Redner in dieser Debatte für die Unionsfraktion, Joachim Ebmeier.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Investitionsstandort Deutschland auf die Eins. Das ist unser Ziel. Mit diesem Haushalt machen wir deutlich, neue Wertschöpfungsketten schaffen, strategische Abhängigkeiten abbauen und unsere technologische Souveränität sichern. Die Hightech-Agenda ist das Fundament dafür. Keine lose Projektsammlung, sondern ein strukturierter Aufbruch. Fokus auf Schlüsseltechnologien, Exzellenz und marktwirksame Umsetzung. Diese strategische Fokussierung hat in den vergangenen Ampeljahren gefehlt. Umso konsequenter ist es, dass wir Schlüsseltechnologien gezielt aufwachsen lassen. Drei dieser Zukunftsfelder hebe ich hervor. Erstens. Europa will 5 große Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Milliardeninvestitionen, die über unsere digitale Unabhängigkeit entscheiden. Deutschland muss dabei sein. Wir haben die Hochschulen, die Talente, die Unternehmen und mit dem Haushalt 2025 auch den politischen Willen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt braucht es vor allem Tempo, Koordination und ein starkes Signal an Brüssel. Deutschland trägt KI made in Europe. Zweitens. Wir wollen die Games-Förderung für Forschung und Entwicklung auf 125 Millionen Euro jährlich verstetigen. Ein Durchbruch für eine Branche, die bei der Förderung viel zu lange unterfinanziert war. Denn Games sind weit mehr als Unterhaltung. Sie sind ein Labor für digitale Interaktion, für immersive Bildung und für Simulationstechnologie. Worauf es nun ankommt, Förderung muss schnell, transparent und unbürokratisch sein. Darum vereinfachen wir die Vergabe mit Vertrauen in die Macherinnen und Macher dieser Branche. Drittens. Die Batterieforschung. Hier korrigieren wir einen schwerwiegenden Fehler der vergangenen Jahre. Unter der Ampel wurde die Batterieforschung faktisch abgewürgt, trotz exzellenter Vorarbeit und internationaler Positionierung. Wir korrigieren diesen Fehler jetzt. Wir investieren substanziell in diese Hightech-Forschung. Denn ohne starke Speichertechnologie keine Energiewende, keine Elektromobilität und keine industrielle Transformation. Und wir gehen noch weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Innovationsfreiheitsgesetz wollen wir die Bundesförderung endlich vom Mikromanagement befreien. Wir priorisieren statt zu zerstreuen, setzen klare Ziele statt kleinteiliger Kontrolle. Wir schaffen Raum für echtes, freies und wirksames Forschen. Denn Innovation darf in Deutschland nicht länger durch Bürokratie gebremst werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, künstliche Intelligenz, Games und Batterien. 3 Felder, ein Ziel. Ein selbstbewusstes, kreatives und souveränes Deutschland im Herzen Europas im digitalen Zeitalter. Dieser Haushalt weist den Weg, und wir sorgen dafür, dass wir aus Zahlen Wirkung wird, in der Fläche, in den Köpfen, in der Praxis. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in der Debatte für die SPD-Fraktion, Dr. Karl Lauterbach.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sagen wir erst einmal die Wahrheit zur Ampel. Als jemand, der die Ampel erlebt hat, ich will nicht von einer Ampelschädigung sprechen, kann ich Ihnen sagen, der Haushalt und das, was wir hier tun, hat nichts mit dem Gewürge der Ampel zu tun. Wenn wir darauf blicken, dass wir hier ein Sondervermögen für Infrastruktur und Investitionsförderung gebracht haben, wenn wir darauf blicken, dass wir tatsächlich den Kernhaushalt deutlich erhöht haben, wenn wir darauf blicken, dass wir tatsächlich in der Lage gewesen sind, auf Forschungsschwerpunkte zu setzen, dann ist das eine ganz andere Arbeit, als wir damals leisten konnten. Wir sind damals behindert worden durch eine Fraktion, die jetzt im Bundestag zu Recht nicht mehr vertreten ist. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz, und darauf können wir stolz sein. Wir werden in der Tat vor unfassbaren Herausforderungen stehen. Und diese Herausforderung möchte ich an drei Beispielen erläutern. Die erste Herausforderung ist die Herausforderung, die wir vor uns haben, dass wir es schaffen müssen, innerhalb von nur 25 Jahren klimaneutral zu erwirtschaften. Und wir haben derzeit, wenn man die Gesamtenergie betrachtet, einen Anteil, der durch erneuerbare Energie geschaffen wird, weltweit von nur 8%. Das heißt, es sind noch über 90% zu schaffen. Die Technologie, die wir dafür benötigen, ist in großen Teilen noch nicht erfunden. Wir müssen uns dieser Herausforderung stellen, und wir müssen allerdings auch die Gelegenheit nutzen, diese Technologie zu erwirtschaften, diese Technologie zu exportieren und anderen zur Verfügung stellen. Wir haben eine Herausforderung, wir haben aber auch eine unglaubliche Möglichkeit, und wir dürfen diese Möglichkeit, die dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Der zweite Bereich, auf den ich hier zu sprechen kommen möchte, ist die vierte industrielle Revolution, wenn man so will. Wir haben derzeit einen Umbruch in der künstlichen Intelligenz, ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv seit Jahren beschäftige, der sich wie folgt beschreiben lässt. Hier wird eine Veränderung in 10 Jahren stattfinden, die normalerweise eine Strecke von 70 Jahren umläuft. Wir werden in der Robotik, in der Dienstleistung, aber auch in der Forschung innerhalb von 10 Jahren alles anders machen, als wir es heute machen. Eine so schnelle Transformation hat es noch nie gegeben. Und Deutschland droht zum jetzigen Zeitpunkt in diesem wichtigen Bereich den Anschluss zu verlieren. Daher sind die Investitionen, die auch Ministerin Beer eben angesprochen hat, die sind lebensnotwendig, damit wir zukünftig eine Rolle spielen können. Wir haben in 2 Jahren ein Stück weit schon den Anschluss verloren. Wir müssen durch die AI Gigafactory, durch die KI-Initiative, durch die Mikroelektronik, durch die Quantentechnologie müssen wir hier aufholen. Sonst werden wir keine Rolle mehr spielen, und das wird dann auch unser freiheitliches Lebensmodell betreffen. Daher müssen wir investieren, und wir nehmen diese Herausforderung an. Und ganz zum Schluss ein Bereich, der mir sehr eng ist, der mir sehr wichtig ist. Wir haben derzeit in den Vereinigten Staaten eine Mittelkürzung in der Krebsforschung, in der Demenzforschung, in der Immunologie, Stichwort ME/CFS, von 40% in all diesen Bereichen erlebt. Und diese 40% betreffen eine Kürzung, die größer ist als das, was in ganz Europa investiert wird. Daher wird hier Deutschland gefordert sein, sonst verlieren wir 10 Jahre für die Heilung dieser wichtigen Erkrankungen. Ich rufe Sie auf als Ausschussvorsitzender. Sehen wir ab von der Parteipolitik. Arbeiten wir zusammen. Arbeiten wir mit der Ministerin zusammen, mit ihrem Haus. Wir sind vor gemeinsamen Aufgaben. Wir können diese Aufgaben bewältigen. Und ich bin sicher, wir werden diesen Weg auch gemeinsam gehen. Ich danke Ihnen.
Der nächste Redner in der Debatte für die Unionsfraktion, Frédéric Bouffier.
Dauert noch ein bisschen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Zusammenbruch der Vorgängerregierung begann die schwierige Zeit der vorläufigen Haushaltsführung. Es ist vorhin schon angesprochen worden. Viele Menschen in Wissenschaft und Forschung haben darunter gelitten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Erblast zu beseitigen und den Blick wieder auf die Zukunft zu richten. Der vorliegende Entwurf ist dafür ein erster wichtiger Meilenstein. Und deswegen gilt mein besonderer Dank Frau Bundesministerin Beer, die in den Verhandlungen klare Prioritäten gesetzt hat. Damit hat sie dort investiert, wo es wirklich zählt, in die Köpfe, in die Ideen, in die Zukunft. Und deshalb vielen Dank für Ihren persönlichen starken Einsatz bei den Verhandlungen. Denn der Erfolg unseres Wissenschaftsstandortes basiert auf 2 Säulen. Erstens auf einer breiten und nachhaltigen Finanzierung von Spitzentechnologien und Innovationen und zweitens auf der gezielten Förderung von Talenten. Forschung lebt eben nicht von Maschinen und Algorithmen alleine, sondern vor allem von Menschen, die leidenschaftlich forschen, von den klügsten Köpfen, die unsere Hochschulen, Institute und Forschungseinrichtungen mit Leben füllen. Wir brauchen diese Talente hier bei uns, und wir müssen im internationalen Wettbewerb mehr dafür tun, dass sie in Deutschland ihren Weg gehen und hier ihre Stärken entfalten. Deshalb ist klar, Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland müssen hochattraktive Arbeitgeber sein. Dafür brauchen wir modernste Infrastruktur, beste Rahmenbedingungen und vor allem mehr Freiraum für Ideen, mehr Freiheit für Innovation. Mir liegt deshalb auch besonders das Thema Ausgründungen an Hochschulen am Herzen. In unserem Land gibt es viele herausragende Ideen. Doch oft stockt es, weil Investoren nicht die Zeit für langwierige Verhandlungen mit Hochschulverwaltungen haben. Das Ergebnis ist bitter. Zu oft wird mit Ideen aus Deutschland anderswo Geld verdient, und hochwertige Arbeitsplätze entstehen eben im Ausland und nicht bei uns. Das, meine Kolleginnen und Kollegen, müssen wir dringend ändern. Ein Innovationsfreiheitsgesetz, das ist vom Kollegen Müller vorhin angesprochen worden, das Erfinder an Hochschulen stärkt und durch kluge Rahmenbedingungen Ausgründungen beschleunigt, ist deswegen genau der richtige Weg. Weniger Bürokratie, mehr Tempo, das ist unser Ziel, und das ist auch der richtige Weg, den wir gehen werden, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Aspekt an die jungen Menschen richten, die einen Karriereweg in die Wissenschaft einschlagen wollen. Mit diesem Einzelplan setzen wir ein klares Zeichen. Wir glauben an erfolgreiche Wissenschaft in unserem Land. Wir investieren in Wissen, in Technologie, in Raumfahrt und damit vor allem in euch und eure Zukunftschancen. Und deshalb freue ich mich in diesem Sinne auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank.
Und der abschließende Redner in dieser Debatte für die Unionsfraktion, Carsten Körber.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin nun der letzte Redner in dieser Debatte und habe allen Vorrednern sehr aufmerksam zugehört. Und zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich zum Thema geäußert haben, sind mir drei Dinge besonders aufgefallen. Erstens, es besteht wohl weitgehend Konsens hier im Hohen Hause darüber, dass Forschung und Entwicklung und die daraus entstehenden Innovationen die Grundlage für den Wohlstand, aber auch die Souveränität unseres Landes sind. Und zweitens, auch darin konnte ich einen weitgehenden Konsens feststellen, dass wir diese Erkenntnis und das, was daraus folgt, in den letzten Jahren vielleicht ein Stück weit aus den Augen verloren haben. Mein Eindruck ist aber, und jetzt komme ich zu meiner dritten Beobachtung, dass wir das nicht nur erkannt haben, sondern jetzt auch die richtigen und, wie ich finde, auch notwendigen Schritte einleiten. Und das tun wir mit unserem neuen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Denn dieses Haus hat einen klaren Anspruch. Das BM Future, wie es die Ministerin Dorothee Bär so gern sagt, das ist unser neues Zukunftsministerium für die Herausforderungen von morgen. Denn Deutschland muss wieder Spitzenland für Innovation werden. Nicht mehr nur als Beobachter, nein, sondern endlich wieder als Taktgeber. Wir brauchen dringend den Aufbruch in eine neue Ära der Innovation. Denn wir wissen, dass moderne Technologie eben nicht nur Wohlstand, sondern auch Souveränität bedeutet. Und wir müssen heute bei den Zukunftsthemen aktiv sein, damit wir morgen noch in Wohlstand, Unabhängigkeit und Freiheit leben können. Und ganz nebenbei müssen wir das auch tun, um uns auch weiterhin unseren Sozialstaat leisten zu können. Es wird endlich Zeit, dass das nächste Big Thing nicht aus USA oder aus Asien kommt. Das darf auch gerne mal wieder aus Deutschland kommen. Früher waren wir das Land der Entdecker, und ich möchte, dass wir das in Zukunft auch wieder sind. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig Patente angemeldet und den Transfer zur Marktreife wohl viel zu häufig verschlafen, während andere eben Risiken eingegangen sind. Wir ruhten uns ein Stück weit zu lange auch auf vergangenen Erfolgen aus. Heute schlägt deshalb der Puls viel zu oft in Asien. Aber es ist eben unser Anspruch, in den Bereichen Forschung und Technologie auf einem international herausragenden Niveau unterwegs zu sein. Und ganz genau deshalb, aus diesem Grund, schaffen wir jetzt unser neues Zukunftsministerium. Wir bündeln erstmals zentrale Zukunftsaufgaben. Forschung, Technologie, Innovation, Raumfahrt werden ab sofort gemeinsam gestaltet. Wir bündeln erstmals Kompetenzen, die bisher verstreut waren. Der vorgelegte Etatentwurf spricht deshalb eine klare Sprache. Er strotzt nur so von Investitionen. Und das nicht nur im Kernhaushalt mit 22,4 Milliarden, sondern auch mit 6,4 Milliarden in dieser Legislaturperiode aus dem Sondervermögen. Und davon allein 5,5 Milliarden für die Hightech-Agenda. Dazu noch aus dem KTF für die Energieforschung 4,3 Milliarden in dieser Legislaturperiode. Die Bereinigungssitzung für den 25er Haushalt findet am 4. September statt. Und danach gehen wir nahtlos ins hoffentlich dann geordnete Haushaltsverfahren für den 26er Haushalt. Das ist für alle, für die Regierung, aber auch für uns im Parlament und natürlich ganz besonders jetzt auch für uns Haushälter eine immense Herausforderung. Aber wir werden diesen Haushalt über den Sommer verhandeln, damit die Bundesregierung und ganz besonders das Zukunftsministerium die geplanten Aufgaben auch schnell umsetzen kann. Und ich bin sicher, das wird uns gelingen, denn es muss uns gelingen, denn unsere Verantwortung ist groß, sie ist sehr groß. Unser Tun und Lassen entscheidet ein ganzes Stück darüber, über die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen mir nicht vor, zu diesem Einzelplan. Wir schließen daher die Beratungen zum Einzelplan 30 und kommen zum Tagesordnungspunkt.